Wir hören aus auf Gottes Wort aus 2. Petrus 3, die Verse 1 bis 13. Dort hören wir: Dies ist der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchen ich euch erinnere und erwecke euren lauteren Sinn, dass ihr gedenket an die Worte, die ich euch zuvor gesagt sind, von den heiligen Propheten und an unser Gebot, die wir sind Apostel des Herrn und Heilandes. Und wisset, dass aufs Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Aber aus Mutwillen wollen sie nicht wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde aus Wasser und im Wasser bestanden durch Gottes Wort. Dennoch war zu der Zeit die Welt durch dieselben mit der Sintflut verderbt. Also auch der Himmel, der jetzt und ist, und die Erde werden durch sein Wort gespart, dass sie zum Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, denn ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchen die Himmel zergehen werden mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. So nun das alles soll zergehen, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligen Wandeln und gottseligen Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchen die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zermelzen werden. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Bis dahin, das Wort Gottes. Wir erheben uns zum Gebet. O du lieber, treuer, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du den Plan, den du mit dieser Welt gemacht hast, zu Ende führen wirst, dass keiner dich hindern wird, sondern dass du es so ausführen wirst, wie du es für uns vorgesehen hast. Und darum bitten wir dich, dass du uns ganz neu wieder in rechte Bereitschaft stellst, dass wir das, was du aus Liebe für uns geschenkt hast, deinen einzigen Sohn, dass er sein Leben für uns gelassen hast, dass wir die Hilfe ergreifen, uns zur Buße und zur Umkehr lenken lassen und in rechte Bereitschaft sind und uns im rechten Verhältnis zu dir führen lassen. Lass auch diese Stunde heute Nachmittag dazu dienen. Du wollst selbst, Herr Jesus, mitten unter uns sein, du wollst der Lehrer sein, du wollst uns auch in allem das rechte Gehör schenken, das rechte Verständnis, dass wir auf dich schauen, dass wir uns nicht davon abhalten lassen, das zu hören, was für uns wichtig und nützlich ist, dass wenn du kommst, wir dann mit Freudigkeit dir entgegengehen. Du wolltest uns reinigen von alledem, wo wir auch Kompromisse mit der Welt gemacht haben und deinem Wort nicht gehorcht haben. Herr Jesus, wir beugen uns runter und bitten dich um deine vergebende Gnade. So lass uns wieder neue Kraft schöpfen und bereit werden, dir zu folgen, denn du als unser Herr wirst uns durch die Drangsalzeiten hindurchbringen, denn wir vertrauen dir und deinem Wort es zu, du hast es uns verheißen und darum glauben wir dir alleine. Bitten dich nun, dass du uns, unserem Bruder, segnen möchtest, dass er das freudig weitersagen kann, was du ihm aufgetragen hast. Und uns alle lass unter deinem Segen sein. Wir loben und preisen deinen herrlichen Jesusnamen. Amen. Ja, wir freuen uns, dass wir auch nochmal den den letzten Vortrag nochmal hören dürfen. Endzeitliche Entwicklungen, Herausforderungen für unsere Nachfolger. Für unsere Nachfolger. Da freuen wir uns, dass der Bruder Ebershäuser uns wieder neu nochmal mit hineinnimmt. Wir möchten zuvor das Lied 519 singen, Verse 1 und 4. Wer will ein Streiter Christi sein?
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, wir sind wieder einigermaßen gestärkt und aufmerksam dabei, wenn wir auch heute Nachmittag das Wort Gottes noch einmal hören wollen. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir nach diesem allgemeinen Überblick über die Geschichte der Gemeinde, den wir gestern Abend haben durften, gestern Nachmittag, und nach dem Blick auf die Herausforderung für die Gemeinde in der Endzeit heute Morgen, auch nochmal eine ganz persönliche Anwendung des Wortes Gottes machen. Endzeit heißt auch Herausforderung für unsere Christusnachfolge. Ich denke, dass wir wirklich sehen können und empfinden können, wenn wir heute dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, dann sind wir in vielfacher Weise angefochten. Ja, in mancher Weise sind Mächte wirksam, Geistesmächte, auch der Finsternis, um die Gläubigen abzuhalten von dem rechten Weg, in einer Weise, wie das wahrscheinlich in früheren Jahrhunderten nicht so der Fall war. Selbstverständlich der geistliche Kampf, in den ist jeder Gläubige vom 1. bis zum 21. Jahrhundert hineingestellt. Epheser 6 gilt für uns alle. Und dennoch denke ich, dass es in der Endzeit in ganz besonderer Weise so ist, dass die Mächte der Finsternis in diesem Endkampf sich befinden, wie es auch in der Offenbarung heißt, der Satan hat wenig Zeit und er versucht, diese Zeit noch zu nutzen, um ein Maximum an Verwirrung, Zerstörung, Verführung in der Gemeinde Jesu Christi einzurichten. Das ist, denke ich, schon eine besondere Herausforderung, die gerade die Endzeit für uns bietet. Und wie unser Herr Jesus gesagt hat in Markus 13, habt Acht, wacht und betet. Es ist eine Zeit der Wachsamkeit. Eine Zeit, wo wir in ganz besonderer Weise uns auch an dem hellen Licht des Wortes Gottes orientieren müssen, dass wir die Dinge nicht menschlich sehen, die um uns herum ablaufen, sondern wirklich geistlich verstehen, was geschieht. Ich möchte am Anfang eine Prophetie lesen, die im 2. Timotheusbrief im 3. Kapitel geschrieben steht, und die ein ganz wertvolles und bezeichnendes Licht auf unsere heutige Zeit und auch auf die Herausforderung der Christusnachfolge heute wirft. 2. Timotheus 3, ab Vers 1 bis Vers 5, zeigt uns der Geist Gottes, ja, die Lebensumgebung, in der wir in den letzten Tagen zu leben haben. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ja, zunächst mal denkt man, gut, das ist so ein Sündenregister der unbekehrten Weltmenschen, wie wir ja manche in der Bibel finden. Aber wenn wir genauer hinlesen und hinschauen, dann sehen wir, hier ist die Rede von Menschen, die sich Christen nennen. Hier ist nicht die Rede von irgendwelchen gottlosen Heiden, sondern hier ist die Rede von Menschen, die einen Schein der Gottesfurcht haben, der Frömmigkeit. Die sagen, ich liebe Gott, aber in Wirklichkeit haben sie das Vergnügen zu ihrem Götzen gemacht. Es ist eine gesetzlose Christenheit, die hier geschildert wird. Eine äußerliche Christenheit, die die Bibel, die Herausforderungen des Wortes Gottes, die Linien der Christusnachfolge hinter sich gelassen hat. Und ich denke, das ist eines der erschütterndsten und notvollsten Kennzeichen dieser letzten Zeit, dass wir umgeben sind hier im Abendland nicht von Heiden, die einfach dem biblischen Glauben feindlich gesinnt sind, wie das im ersten Jahrhundert der Fall ist, sondern von Scheinchristen, die aber nichtsdestotrotz genauso feindselig sind dem echten biblischen Glauben gegenüber. Und das macht die Sache so verwirrend, dass es da nebeneinander ein gesetzloses, gesetzesfreies Christentum gibt von der billigen Gnade. Leute, die sagen, ich glaube auch an Christus, ich habe auch die Vergebung, alle haben die Vergebung. Und dann wird die wahre Christusnachfolge, der wahre Glaube, eingehüllt in lauter unbiblische Phrasen und Worthülsen und Redewendungen. Letztlich kommt auf diesem Weg jeder in den Himmel. Es war erschütternd für uns. Wir haben einen Bruder meiner Frau begraben müssen letztes Jahr. Es war ein Mensch gewesen, der gottlos gelebt hat, der in wilder Ehe lebte mit einer Frau, nachdem er sich hatte scheiden lassen von seiner ersten Frau, und er hat ein gottloses Leben gelebt. Wir haben versucht, ihm das Evangelium zu bezeugen, er hat es aber abgelehnt. Er war ein Spötter. Und nun starb er von einer Sekunde auf die andere, plötzlich ein Herzversagen. Kurz nach einer Fahrt, er war Fahrer gewesen, hat nachts Kurierfahrten gemacht. Und dann kam eine Pfarrerin, geschieden, alleinerziehend aus der modernen Kirche, und hat die Beerdigungspredigt gehalten. Und dann hat sie doch geschildert, wie viel Freude Gott an diesem Paar hätte, auch an der Frau, die ihm so zur Seite gestanden hätte, und wie er doch jetzt durch die große Barmherzigkeit Gottes im Himmel sei und alles Problematische sei weggenommen und er sei in der himmlischen Herrlichkeit. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Ja? Der Mann hat wirklich ein gottloses Leben geführt. Er hat die Sünde gewählt und hat Christus gekannt, ein Stück weit gewusst von ihm, und hat ihn verschmäht. Und dann wird er in den Himmel gelobt in der Beerdigungspredigt von den Vertretern dieses falschen Christentums. Die Gnade bringt alle in den Himmel, und zwar ohne Buße und ohne Glauben an Christus. Das ist so eine Botschaft, die diesem falschen Christentum zu eigen ist. Und weil die Gnade ja angeblich alle von selber in den Himmel bringt, muss man natürlich auch nicht in der Nachfolge leben. Man muss nicht die Gebote Gottes halten. Wo kämen wir denn dahin? Sondern man kann leben, wie man will, und am Schluss ist man doch im Himmel. Und das ist diese Verführungsbotschaft des falschen Christentums. Und das produziert solche Menschen, wie wir sie hier schildern. Die Botschaft von der billigen Gnade, die Botschaft von einem Gott, der nur tolerant und freundlich ist und der nicht heilig ist und kein Gericht übt, produziert Menschen, von denen hier gesagt wird als allererstes, sie werden sich selbst lieben. Und ich denke, das ist auch ein übles Kennzeichen der heutigen Zeit, dass man sagt, ja, als Christ darfst du dich selber lieben, du musst dich sogar lieben, du musst dich annehmen, du musst dich selbst verwirklichen, selbst entfalten. Auch in der Schule hört man das natürlich, die Kinder müssen sich Selbstentfaltung lernen und die Selbstbehauptung. Nachher kriegen die Lehrer den Nervenzusammenbruch, weil die Schüler wirklich gelernt haben, sich selbst zu behaupten. Ja, da geht die ganze Gesellschaft dran kaputt. Aber es ist doch so wichtig, dass man sich selber annimmt und liebt und entfaltet. Und nun gegen diese trügerische Botschaft der Selbstverwirklichung wollen wir noch einmal die Worte hören, die der Herr Jesus über wahre Christusnachfolge gesagt hat und die im 21. Jahrhundert genauso Gültigkeit haben wie im 1. Jahrhundert. Matthäus 16, ab Vers 24 lesen wir, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, und da steht seine Seele, sein seelisches Eigenleben, könnte man auch sagen. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Hier wird die biblische Wahrheit uns noch einmal ganz deutlich vor Augen geführt. Jeder Mensch, auch der christlich Angehauchte, auch der scheinchristliche, der kirchlich getaufte Mensch, ist ein verlorener Sünder. Er lebt in Rebellion gegen Gott. Jeder Mensch, der seinen Eigenwillen tut, sich selbst verwirklicht, ist ein bösartiger Rebell gegen den heiligen Gott. Gott hat uns geschaffen als seine Geschöpfe mit der Berufung, ganz für Gott zu leben, Gott zu dienen, nicht für uns selbst zu leben, sondern für den Gott, der uns geschaffen hat. Das ist unsere Berufung. Und jeder Mensch, der sein Leben in die eigene Hand genommen hat, und das tun wir ja alle von Natur aus, der ist ein Rebell. Er lehnt sich auf gegen seinen Schöpfer. Er durchbricht die heiligen Ordnungen des lebendigen Gottes und er steht unter dem Gerichtsurteil Gottes. Das ist die Botschaft, die heute verschwiegen wird weithin, die aber nichtsdestotrotz eine ewige Wahrheit ist. Und deshalb braucht der Mensch ein Lösegeld für seine Seele, für sein Leben. Er kann sich nicht selbst erlösen. Er kann nicht durch irgendwelche Bemühungen und gute Werke sich bei Gott gerecht machen und angenehm machen, sondern ein anderer muss für ihn ein Sühnopfer bringen. Und das ist der Herr Jesus Christus. Der Sühnetod des Herrn Jesus am Kreuz ist der Schlüssel für unsere Errettung. Dass er freiwillig unsere Schuld und Sünde, deine und meine Schuld und Sünde auf sich nahm. Das ist unsere einzige Hoffnung, unsere einzige Rettung. Deswegen ist es auch so abscheulich und so grauenvoll, dass es führende Kirchenvertreter gibt. Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Steinacker war da mal in die DEA zu lesen, der gesagt hat, diese Sühnopfertheorie, die sei ja entbehrlich und die würde ja auch fragwürdig sein und eigentlich müsse man die gar nicht glauben. Christus hätte am Kreuz ein Vorbild gegeben, aber er sei nicht um der Sünden der Menschen gestorben. Wenn man solche Theorien verbreitet, dann unterschreibt man seine eigene ewige Verdammnis und reißt auch noch andere mit in die Verdammnis hinein. Wenn wir nicht verstehen, dass der Sohn Gottes um unsertwillen sein Leben lassen musste, mit seinem Blut für meine und deine Schuld vor Gott bezahlen musste, dann haben wir gar nichts verstanden. Dann können wir Theologieprofessoren sein und trotzdem in die Hölle fahren für unseren bösartigen Unglauben. Nun, aber wenn das so ist, dass wir eigentlich unser Leben schon verspielt haben mit unserer Sünde und unserem Eigenwillen, dann ist es auch klar, und davon spricht auch das Wort des Herrn, dass echte Bekehrung und Umkehr bedeutet, dass wir diesen Akt der Rebellion, diese Unabhängigkeitserklärung von Gott wieder rückgängig machen müssen, ganz bewusst. Deswegen bedeutet echte Bekehrung immer auch eine Lebensübergabe an Gott, an den Herrn Jesus. Das bedeutet, dass der Mensch vor Gott sagen muss, die Wurzel meiner Schuld und meines Elends war, dass ich mich losgesagt habe von Gott und dass ich rebellisch mein Eigenleben gegen Gott aufgerichtet habe. Von nun ab will ich mein Leben ganz für Gott leben. Ich will nicht mehr für mich selbst leben. Ich will nicht mehr meinen eigenen Willen tun, sondern den Willen Gottes. Ich will nicht mehr mein eigener Herr sein, sondern Jesus Christus soll der Herr über mich sein. Und diese Lebensübergabe, das war früher klar, dass das zu einer biblischen Bekehrung dazugehört. Heute redet man oft davon, ja, wir müssen nur glauben an Jesus. Das ist schon richtig, wenn man das volle Evangelium verkündigt. Ja? Aber dieser Glaube, der beinhaltet auch diese Botschaft, dass wir einen Bruch vollziehen müssen mit unserem sündigen Eigenleben und unser Leben völlig dem Herrn Jesus als unserem Herrn ausliefern müssen. Dann erst habe ich das rückgängig gemacht, was ich eigentlich mit meiner Absage von Gott als Sünder vollzogen habe, nämlich, ja, dass ich die Autorität Gottes verleugnet habe in meinem Leben und mich selber als höchste Autorität, als Gott gesetzt habe. Das tut jeder Sünder. Und das müssen wir bewusst rückgängig machen in der Bekehrung. Und dann bedeutet es auch, was der Herr Jesus hier gesagt hat, wenn ich nun lebe mit diesem Herrn, den ich angenommen habe, der mich errettet hat, dann kann ich nicht mehr mir selber leben. Dann kann ich auch nicht mich selbst lieben, mein Eigenleben lieben. Sondern dann werde ich im Licht Gottes mein Eigenleben verabscheuen und ablegen. Und ich werde erkennen, in mir selbst, sagt der Apostel Paulus, in meinem Fleisch ist nichts Gutes. Und deshalb brauche ich Erlösung von mir selbst. Nicht, dass ich an mir selbst rummache und mich selbst mich drehe, mich selbst liebe und verwirkliche. Es gibt sogenannte christliche Psychologen, die sind tatsächlich so weit, dass sie sagen, geh doch jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selber, wie toll du bist. Ja? Das ist das genaue Gegenteil von der Botschaft, die wir in der Bibel lesen. Ja? Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Und der moderne Christ sagt, oh, ich bin so toll, ich freue mich so über mich selbst. Ja, ich bin gut, ich bin super, ich bin ein Siegertyp. Ja, was nicht alles man da sich psychologisch einreden soll. Das ist die genaue Perversion, die Umkehr, die Verdrehung des echten christlichen Glaubens. Und deswegen geht es heute um die Christus-Nachfolge als Selbstverleugnung. Dass wir uns selber verleugnen, das bedeutet, dass wir unser Eigenleben in den Tod geben. Und das ist eigentlich der Schlüssel echten biblischen Glaubenslebens. Wir werden da nachher noch drauf kommen. Aber ich denke, es ist deutlich geworden, in der heutigen Zeit haben wir als gläubige Christen zwei Wege, die uns angeboten werden. Zwei Wege, die vor uns gestellt werden. Das eine ist der verführerische, attraktive Weg eines konsequenzenlosen Christentums, das zwar schon zum Engagement aufruft, dass man seine Selbstverwirklichung darin sucht, vielleicht Missionar zu werden, aber es wird immer das Fleisch, das Eigenleben gestärkt gehätschelt. Der Mensch steht im Mittelpunkt des falschen Evangeliums heute, nicht Christus. Im Mittelpunkt des echten Evangeliums steht der Herr Jesus Christus und sein Anspruch an uns. Er hat einen Anspruch, und zwar einen doppelten, ihr Lieben. Er ist unser Schöpfer. Jeder von uns verdankt sein Leben, sein Leib, seine Fähigkeiten und Gaben niemand anderem als Jesus Christus. Und der, der etwas geschaffen hat, hat auch das Eigentumsrecht dran. Ja? Also in unserer weltlichen Gesellschaft ist es ganz klar. Ja? Wenn ich etwas hergestellt habe, dann bin ich der Eigentümer. Ja? Darauf beruht unsere ganze Wirtschaft. Ne? Nur bei Gott will man das nicht anerkennen. Und weil man ahnt, dass das Folgen haben könnte, leugnet man Gott als Schöpfer. Das ist der Triumph des Atheismus, des Unglaubens und der Rebellion des Menschen. Weil man genau weiß, wenn ich Gott als Schöpfer anerkenne, dann erkenne ich auch an, dass ich ihm verpflichtet bin und dass ich für ihn lebe und nicht für mich selbst. Ja, dieses unverbindliche Christentum des breiten Weges, das steht vor uns. Und es ist eingedrungen inzwischen bis in die evangelikalen Kreise. Ja, das ist nicht irgendwo ganz weit draußen in den liberalsten Bezirken der Landeskirche, sondern das ist mitten in der evangelischen Allianz, mitten in den freien Gemeinden, mittendrin durch Willow Creek, durch die charismatische Bewegung, durch andere Dinge, mitten unter uns sind diese Einflüsse. In uns. Jeder von uns nimmt sie ein Stück auf. Und wir müssen vor Gott entscheiden, welchen Weg wähle ich, den schmalen Weg oder den breiten Weg. Den Weg der Selbstverleugnung und des Gehorsams und der Heiligung oder den Weg der Selbstverwirklichung und der Beliebigkeit, der Gesetzlosigkeit und der Vermischung und Verschmelzung mit der Welt. Es ist ganz klar, für unser Fleisch ist der breite Weg der bequemere. Ja? Der führt schön immer allmählich bergab. Ist doch viel leichter, bergab zu laufen als bergauf, oder? Der schmale Weg ist auch ein steiler Weg. Der schmale Weg ist ein Weg, der uns herausfordert, wirklich das zu leben, was der Herr Jesus hier gesagt hat, nämlich in Selbstverleugnung zu leben. Und es sind nur wenige, ich möchte das doch auch noch mal lesen, die diesen schmalen Weg gehen und finden. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte, Mir wird immer vorgeworfen, du bist so eng, so gesetzlich. Da sage ich, ich bin von Herzen gerne eng, weil ich lese in meiner Bibel, dass der Weg, zu dem ich berufen bin, ein schmaler Weg ist und die Pforte ist eng, durch die ich eingehe. Ja? Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Also da müssen wir uns auch klar sein. Wir sind persönlich gefordert und müssen uns entscheiden. Wir können nicht sagen, ach, der Jugendleiter dort und der Pfarrer dort und der Pastor dort und der Fernsehprediger, die haben alle davon geschwärmt, wie schön der breite Weg ist. Ja, dann kann ich doch auch den breiten Weg gehen, wenn die das alle sagen. Sondern wir sind selber verantwortlich für unsere Entscheidung, die wir vor Gott treffen. Wir können uns nicht rausreden auf irgendwelche anderen Leute, sondern wir müssen selber entscheiden, wollen wir den schmalen Weg gehen, der zum ewigen Leben führt, oder den breiten Weg, der zwar christlich aussieht, aber in Wirklichkeit blanke Sünde und Gottlosigkeit und Rebellion beinhaltet. Das haben wir ja gesehen. Ja? Außen ein Schein von Gottesfurcht, 2. Timotheus 3, aber innen, ja, was ist da? Undankbarkeit, Ungehorsam, Unheiligkeit, ja, den Eltern ungehorsam, das ist auch so ein Punkt, ja, für die Kinder, für die jungen Leute. Das ist ja ein unglaublicher Zeitgeist, der die Ehrfurcht vor Gott und die Ehrfurcht vor jeder Autorität zerstört. Ich selber bin als Jahrgang 53 genau in diese Zeit hineingekommen, 66, 67, antiautoritäre Rebellion, die Studenten rebellieren und stehen auf der Straße, ich mittendrin. Wir haben diese Dinge mitgelebt und ausgelebt, leider auch in meiner sündigen Zeit. Und ich kann nur sagen, es ist teuflisch und tödlich, was da an Zerstörung von Autorität und Ordnung passiert ist. Begriffe wie Gehorsam, Pflichterfüllung, Treue wurden in dieser Zeit lächerlich gemacht und als der Gipfelpunkt des Spießertums und des Bösen bezeichnet. Ja? Und dieser antichristliche Geist hat sich in die christlichen Kreise hinein verlagert, dass man Gehorsam, Ehrfurcht vor Autorität, solche Dinge gar nicht mehr kennt, weithin. Und dieser falsche Geist hat auch mitgewirkt, dass dieses falsche Christentum so Überhand nehmen konnte, wo man einfach sagt, Jesus ist mein Kumpel, Gott ist mein Daddy und der ist tolerant und der duldet alles. Mit Jesus kann ich in die Disco gehen und kann eine Freundin haben und der segnet alles ab. Ja? Aber das Problem ist, das ist ein falscher Jesus. Das ist nicht der heilige Herr, den wir in der Heiligen Schrift finden. Und deshalb, gerade auch die jüngere Generation bekommt heute eine so verdrehte, verführerische Botschaft verkündigt. Und man kriegt die überall mit, durchs Internet, durch Blogs, durch Zeitschriften, durch Freunde. Ja, wir müssen unsere jungen Menschen, unsere Kinder und Jugendlichen auch damit konfrontieren, dass es da zwei verschiedene Wege gibt und wir eine Wahl treffen müssen mit ewigen Konsequenzen. Wir können uns nicht rausreden, ja, da waren doch so viele. Ja, im Christiwall, zigtausende kommen zusammen und feiern Jesus. Wenn ich das schon höre, das ist der falsche Geist. Ja, wir werden einmal den Herrn Jesus wirklich feiern können in der himmlischen Herrlichkeit. Aber hier sind wir berufen, ihm nachzufolgen. Und es kostet Blut, Schweiß und Tränen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja, das Blut unseres verletzten Eigenlebens, das am Kreuz sterben muss. Ja, und das will der moderne Mensch nicht haben. Und deshalb haben wir dieses falsche Christentum, das überhand nimmt. Und es gibt nur noch wenige, die diesen Weg der Kreuzesnachfolge und der Heiligung gehen. Aber genau dieser Weg ist der einzige, der uns heute in der Endzeit wirklich zum Ziel führt. Ich möchte einfach auch noch mal etwas lesen aus dem 2. Timotheusbrief, aus dem 2. Kapitel. Dieser 2. Timotheusbrief, ich habe es schon gesagt, ist auch für die persönliche Christusnachfolge ein zentraler Brief, der viele wertvolle Ermunterungen und Ermahnungen enthält für unseren Weg als Christusnachfolger heute. Da lesen wir ab Vers 16, 2. Timotheus 2. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Also da können wir heute auch eben diese modernen Predigten einsetzen. Und gerade unter der Jugend, aber auch weithin sonst, gibt es Prediger, die eine gottlose, Gassensprache verwenden, die schmutzige Wörter bewusst einsetzen, die bewusst Anzüglichkeiten einsetzen, um das Heilige gemein und vulgär zu machen und herunterzuziehen und die sich bei den Menschen anbiedern mit leerer Phrasendrescherei. Nur nicht das klare Wort Gottes, nur nicht die Predigt von Buße und Selbstverleugnung. Das vertreibt die Leute. Das andere schafft Anhänger. Ja, dieses Geschwätz sollen wir meiden. Und dann heißt es weiter, Vers 19, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Ja, die Frage ist, bist du ein persönliches Eigentum des Herrn? Hast du vor Gott einmal diese Entscheidung getroffen, dich selber als Sünder zu bekennen, deine Schuld und Sünde zu bekennen und das Sühnopfer Jesu Christi persönlich für dich anzunehmen und ihn auch als Herrn deines Lebens anzunehmen? Das ist so entscheidend, dass ich weiß, ich bin ein Eigentum Jesu Christi. Andere können das vielleicht meinen. Du bist vielleicht schon jahrelang in die Gemeinde gegangen, singst immer mit bei den frommen Liedern, aber nur der Herr weiß, wie dein Herz wirklich aussieht. Und du weißt es auch, hoffentlich. Wenn jemand da sein sollte, der nicht sicher weiß, dass er ein Eigentum Jesu Christi ist, dann kann ich ihm nur ernstlich raten, so rasch wie möglich auch den Herrn zu suchen und ganze Sache zu machen. Solche Unsicherheit liegt meistens in einer inneren Unentschiedenheit und Halbherzigkeit, dass man sein Leben nicht ganz dem Herrn ausliefert, dass man noch bestimmte Sünden und Dinge in seinem Leben duldet, mit denen man nicht brechen will. Und dann hat man auch keine Heilsgewissheit und weiß auch nicht, wo man steht. Aber das ist in der Endzeit ein ganz gefährlicher Zustand. Denn es kann ganz schnell sein, dass der Herr wiederkommt und dass dann letztlich keine Möglichkeit mehr ist, zur Buße, zur Umkehr, zu einer klaren Entscheidung. Heute und jetzt müssen wir uns entscheiden und die Sache klar machen. Es gibt heute viele, die ein Stück unklar leben. Die Bibel zeigt, der Herr allein kennt die Herzen, aber es gibt auch ein äußerliches Kennzeichen, dass nämlich die, die wirklich sich zu Christus bekennen, die Sünde und die Ungerechtigkeit meiden, dass sie mit anderen Worten gehorsam leben, dem Wort Gottes gehorchen. Daran erkennt man einen echten Christen, dass er dem Wort Gottes gehorcht, auch wenn es ihm Nachteile bringt, auch wenn es den Tod des Eigenlebens mit sich bringt. Und wer das nicht tut, der lebt im Nebel, der lebt in einer unklaren Zone. Es mag sein, er ist wirklich wiedergeboren, aber er bringt nicht die Früchte und das ist auch ein sehr bedenklicher Zustand. Es mag aber auch sein, er betrügt sich selbst und ist gar nicht wirklich wiedergeboren. Dann ist es ganz wichtig, dass er so schnell wie möglich klare Sache macht und Gewissheit auch sich verschafft. Heute in der Endzeit ist es nicht gut und nicht ratsam, in diesem Nebel der Beliebigkeit zu leben. Wir brauchen klare Entscheidungen, klare Nachfolge. Ja, und dann geht es weiter. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ja, hier wird uns also auch gezeigt, dass wir herausgefordert sind, wenn wir eine klare Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen haben, dass wir dann auch in Absonderung leben von denen, die dieses weltliche, gesetzlose Christentum ausleben. Wir haben das ja auch schon am Ende von 2. Timotheus 3 gehört, solche meide, halte Distanz von den gesetzlosen Scheinchristen. Du kannst dich nicht mit ihnen vermischen, mit ihnen zusammen auf derselben Disco tanzen, das geht nicht. Entweder oder. Wenn du wirklich dem Herrn wohlgefallen willst und tauglich sein willst für den Herrn, dann musst du dich von den Gefäßen, die zur Schande, zur Unehre Gottes sind, trennen. Das ist auch wieder so eine harte Botschaft, dass wir nicht in einem Joch sein können. So haben wir das gelesen gestern mit Ungläubigen, mit Leuten, die in der Finsternis leben, mit Leuten, die einem anderen Jesus hinterherlaufen, sondern wir müssen uns trennen und absondern, wenn wir das Wohlgefallen Gottes haben können. Diese Stelle hier ist ein zweites Zeugnis für diese biblische Aussage, dass Absonderung ein Lebenselement der echten Gemeinde und der echten Christusnachfolge ist. Ich kann nicht im Rat der Gottlosen sitzen. Und ihr Lieben, die Gottlosen in den Psalmen, das sind nicht irgendwelche kompletten Sünder, die gar nichts von dem Herrn wissen, sondern die Gottlosen sind genau diese abgefallenen, gesetzlosen Christen oder Juden. Ja? Leute, von denen Gott im Psalm 50 sagt, was zählst du mein Gesetz auf und nimmst meinen Namen in den Mund und tust trotzdem nicht mein Wort? Das ist Gottlosigkeit, Frevel, Gesetzlosigkeit. Ja? Also nicht die Leute, die gar nicht den Namen des Herrn in den Mund nehmen, sondern die Leute, die sich Christen nennen und gesetzlos leben. Das sind die Frevler in der Bibel. Ja? Und in deren Gemeinschaft und Rat haben wir nichts verloren, wenn wir gottesfürchtig sind. Schaut, und das ist auch so eine Sache, Gottesfurcht ist etwas ganz Zentrales für uns in dieser letzten Zeit. Ja? Dass wir den Herrn wirklich fürchten. Und das ist auch der Grund, warum wir uns absondern. Ich lese einmal da aus dem Propheten Malachi einige Abschnitte vor, die auf die heutige Zeit auch sehr gut anzuwenden sind. Malachi 3, Vers 16 folgende. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Also die Endzeit bringt eine Scheidung mit sich zwischen dem Echten und dem Falschen. Und die Endzeit wird bewirken, dass dieses falsche, gotteslästerliche Christentum unter das Zorngericht Gottes kommt. Das sind die Leute, die werden brennen, die werden nicht in der Herrlichkeit sein mit uns. Deswegen haben wir auch hier auf der Erde nichts bei ihnen verloren, weil sie auf ewig von den wahren Gläubigen getrennt sein werden. Und deshalb ist diese Absonderung hier und heute schon so wichtig. Wir können nicht mit der großen Menge der lockeren, lässigen, gesetzlosen Pseudochristen tanzen und feiern. Das geht nicht. Ja. Gottesfurcht bedeutet, ich erkenne die Heiligkeit Gottes an. Ich sehe, dass ich das Böse hassen muss. Ja. Heute wird gesagt, oh, man muss doch alles tolerieren. Ja. Jede Sünde, ja, wenn jemand vor der Ehe zusammenlebt, das tolerieren wir. Homosexualität, das tolerieren wir natürlich erst recht. Alle anderen Sachen, wenn Frauen sich anmaßen zu predigen und zu leiten, das tolerieren wir auch. Wir tolerieren alles. Aber das ist nicht die biblische Haltung, sondern die Bibel sagt, wir hassen das Böse. Wir verabscheuen die Sünde und wir lieben den Herrn und sein Wort. Da muss man Partei ergreifen. Da wird man dann auch als intolerant und eng verschrien. Das muss uns Christen klar sein. Dieses Urteil werden die Leute über uns fällen, auch die gesetzlosen Scheinchristen. Ja? Die werden natürlich sagen, ihr seid eng und intolerant, Fundamentalisten. Ja? Das ist ja das schöne Schimpfwort, mit dem man uns da bedenken kann. Aber das müssen wir uns auch gefallen lassen. Wir müssen sagen, jawohl, wir wollen niemanden verfolgen, niemanden schlecht machen, aber wir wollen entschieden und klar für den biblischen Weg der Christusnachfolge einstehen. Auch wenn uns das Spott bringt. Ganz wichtig. Biblische Christusnachfolge wird auch gekennzeichnet durch willigen Gehorsam dem ganzen Wort Gottes gegenüber. Wisst ihr, das wird heute als gesetzlich verschrien. Das ist so ein Begriff, das ist ein Fallstrick des Teufels. Dieser Begriff wird nicht biblisch verwendet. Gesetzlichkeit, damit werden die Leute genannt, die darauf achten, das Wort Gottes, so wie es geschrieben steht, zu befolgen. Aber Eines ist klar, wirkliche Gesetzlichkeit ist natürlich zu verurteilen. Das hieße, dass ich versuche, durch das Halten der Gebote mir mein Heil zu verdienen. Das ist Gesetzlichkeit. Ja? Und das muss jeder wahre Christ weit von sich weisen, denn wir werden nicht errettet durch das Halten der Gebote, sondern durch die Gnade und das Erlösungswerk Christi. Aber wenn wir wahrhaft errettet sind, dann halten wir die Gebote aus Liebe und Dankbarkeit zu unserem Herrn und Heiland. Das ist die biblische Linie. Oder Johannes 14 wird oft von diesen modernen Predigern der Gesetzesfreiheit ganz missachtet und falsch verstanden. Johannes 14 heißt es dreimal. Ich lese mal Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Ja, so einfach ist es, so klar. Wir wollen eng und beim Wort bleiben und gehorchen, weil wir den Herrn erkannt haben und lieben. Das sollte unser Motiv sein. Nicht Furcht, nicht das Bestreben, das Heil zu verdienen, sondern die Liebe zu dem Retter, der uns schon gerettet hat. Ja? Aber die Gnade ist eben keine billige Gnade, wo man sagt, jetzt bin ich gerettet, jetzt kann ich ja sündigen, so viel ich will. Das ist pervers. Ja? Sondern es bin ich gerettet durch das kostbare Blut Jesu Christi. Jetzt ist es mein Bestreben, dem Wort meines Herrn zu gehorchen, weil ich ihn lieb gewonnen habe. Das sollte die biblische Motivation sein, warum wir danach streben und jagen, das Wort Gottes zu befolgen. Jage nach der Gerechtigkeit, da ist nicht die Gerechtigkeit aus Glauben gemeint, die hatte Paulus schon und Timotheus auch, sondern es heißt, jage danach, in der Praxis deines Lebens das Wort Gottes zu erfüllen, zu praktizieren. Zum Beispiel, was machst du, wenn du einen Streit hast mit einem Glaubensbruder, einer Glaubensschwester über Erbschaftssachen? Rennst du dann zum Gericht? Das ist zum Beispiel eine Gelegenheit, das Wort Gottes zu praktizieren. Ja, wo man sagt, lasst euch doch viel lieber Unrecht tun, als dass ihr euch einander verklagt als gläubige Christen vor Gericht. Ja? Oder wenn du in der Nachbarschaft böswillige Menschen hast, ja, da kann man zum Beispiel sagen, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern segnet vielmehr, die euch fluchen. Ja? Da dürfen wir das Wort Gottes praktizieren. Da gibt es 1000 konkrete Gelegenheiten im Alltag, wo es gilt, lasse ich meinem Fleisch lauf, tue ich, was ich will, oder verfolge ich das Wort Gottes und bin damit auch ein Zeugnis für meinen Herrn. Und das soll ich aus Liebe tun. Das ist ganz wichtig. Die wahren Gläubigen leben nach dem Wort Gottes. Und das muss man wieder sehen. Das wird man auch wieder mehr sehen. Je gesetzloser die falsche Christenheit wird, desto mehr wird der Kontrast aufbrechen. Schaut, das muss man jemandem ansehen können, ob er ein Gläubiger ist in der heutigen Zeit. Und man sieht es auch. Nachdem die Mode, die Kleidung immer unanständiger wird, das Benehmen immer frecher und zügelloser wird, ja. Kein schmutziges, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Das versuchen wir auch unseren Kindern beizubringen, ja. Was ist denn das, wenn ein Christ mault und meckert, wenn es schlechtes Wetter gibt? Das ist doch Sünde. Wer hat denn das schlechte Wetter verordnet? Es gibt gar kein schlechtes Wetter, ja. Aber es ist Gott. Und wenn wir gottesfürchtig leben, dann können wir zum Beispiel nicht mit maulen und murren, wenn es mal ein Wetter hat, was uns nicht gefällt. So praktisch ist das Wort Gottes. Ja? Bis in diese Einzelheiten geht es rein. Wahre Christen in der Endzeit sind gekennzeichnet durch Heiligung und persönliche Hingabe. Ich möchte das noch einmal lesen, was auch im 2. Korinther 5 steht. Das ist echtes Christentum. Und das ist genau das Gegenstück zu dem gesetzlosen Christentum der Selbstliebe. Vers 14 und 15 in 2. Korinther 5 lesen wir, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Nicht mehr für mich selbst leben, sondern für Christus leben. Und das muss in meinem Leben sichtbar sein. sodass ich ein Zeugnis sein kann für die Liebe Christi, für die Gerechtigkeit Christi, für die Heiligkeit Christi. In aller Schwachheit, in aller Unvollkommenheit, wir sind ja keine vollkommenen Leute. Aber wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann sollte dieses Zeugnis sichtbar sein. Wir sollten ein Licht sein in der uns umgebenden Welt. Und das bedeutet, dass wir in Heiligung leben. Dass wir nicht mitmachen bei den Sünden und dem Treiben der Welt. Dass wir leben, sodass die Spuren Gottes in unserem Leben, in unserem Verhalten sichtbar sind. Dass Christus an uns sichtbar wird. Ich möchte auch das noch einmal lesen aus dem 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel. Auch etwas, was heute weitgehend vernachlässigt wird in der Christenheit. Da heißt es ja, ab Vers 14, 1. Petrus 1, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Heiligung bedeutet, dass wir in Liebe leben, in Hingabe an Christus, dass wir in Sanftmut und Demut miteinander umgehen, dass wir eine geistliche Gesinnung zeigen im Umgang unter uns als Christen und wirkliche Bruderliebe, das gehört da auch dazu. Aber auch, dass wir eben dem Zeitgeist nicht folgen, dem Zeitgeist der Emanzipation zum Beispiel, ja, dass wir als Frauen bewusst unsere Berufung, die Berufung des Christen als Frau ausleben, wir als Männer, die des Mannes, aus Freude, in Liebe, dass wir ein Zeugnis sind für Gott in dieser Welt. Dazu sind wir berufen. Auch das möchte ich noch mit uns kurz in Erinnerung rufen. Im Philipperbrief, im 2. Kapitel, lesen wir das so deutlich, was Gottes Wille für uns ist. Ab Vers 14, Philipper 2, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Ja, ist es, denke ich, schon weitgehend so, dass ein heiliges Leben noch mit die beste Predigt ist, die die Menschen wirklich hören und die Menschen wirklich erreicht. Worte erreichen oftmals viele Menschen schon gar nicht mehr so richtig. Ich denke, es ist wichtig, dass wir als Zeugen Jesu Christi wirklich durch unser Leben ein Zeugnis sind und durch unsere Nachfolge wirklich ein Licht sind, dass die Menschen merken, es gibt doch noch was anderes. Es gibt da eine Alternative. Und das sucht der Herr, solche Christen, die in der Endzeit mitten in diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht leuchten als Lichter für ihn. Und schaut, wir dürfen dabei wirklich auf den Herrn blicken, der uns berufen hat, der uns Kraft gibt, der uns trägt. Die lebendige persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ist, denke ich, das Allerwichtigste, was wir in dieser letzten Zeit auch wirklich bewahren wollen, wonach wir trachten wollen. Der Teufel versucht alles, uns die Zeit zum Gebet, die Zeit zum Stillewerden über dem Wort Gottes zu rauben. Für alle anderen Sachen hat man viel Zeit und verliert man viel Zeit, ja. Aber diese Zeit ist so angefochten, sehe ich selber bei mir auch, obwohl ich sie eigentlich auch in Fülle haben könnte und müsste, ist sie trotzdem angefochten. Es ist trotzdem ein Kampf oft und schwierig. Aber das soll uns klar sein. Es ist der lebendige Herr, der auferstandene Herr, der uns durch diese schwierige Zeit allein bringen kann. Er wird es auch tun, er hat es verheißen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm pflegen, dass wir den inneren, verborgenen Umgang mit dem Herrn Jesus jeden Tag auch pflegen und mit ihm wandeln. Dann wird er uns verändern und wird er uns reinigen und ausrichten Und dann wird er uns auch durchbringen durch diese herausfordernde Zeit, dass wir als Gläubige wirklich noch ein Licht sein können für die Ungläubigen mitten in dieser Endzeit. Möge der Herr uns allen dazu Gnade und Kraft geben. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, du hast uns ganz bewusst in diese schwere und herausfordernde Zeit gestellt. Du hast uns hineingestellt in dem Wissen um die Versuchungen, die um uns herum sein werden, um die Geisteseinflüsse, denen wir ausgesetzt sind. Aber Herr, wir dürfen auch wissen, der in uns ist, du selber bist stärker, bist der Sieger im Vergleich zu all diesen Einflüssen, im Vergleich zu dem Wirken des Feindes. Du bist der Sieger und du willst auch deinen Sieg uns schenken. Du willst uns leiten und führen, dass wir doch auch in dieser schwierigen Zeit dir nachfolgen, dass wir deine Treue erleben, deine Liebe und dass wir auch anderen Menschen noch etwas weitergeben können von der Gnade, die wir selber empfangen haben. Schenke uns doch dazu auch die Ermunterung, die Bereitschaft, diesen Weg der wahren Christusnachfolge noch zu gehen, dass doch auch gerade die Jüngeren, aber alle auch, die in Gefahr sind, diesen breiten Weg ins Auge zu fassen und in Versuchung sind, auf den einfacheren, breiten Weg zu gehen, dass du sie doch zurückhältst und erwächst und zur Umkehr führst. Herr, dass wir alle miteinander auf diesem schmalen Weg dir entgegengehen, dich erwarten und dir dienen, bis du wiederkommst. Herr, wir danken dir für deine Treue. Segne du dein Wort an uns, ermuntere uns und bewahre uns auf unseren Wegen. Lenke du unsere Wege nach deinem Plan und Willen. Herr, dass wir wirklich das himmlische Ziel erreichen und dann auch der Siegeskranz der Gerechtigkeit für uns bereit liegen darf, Herr, so wie du es auch in deinem Wort gesagt hast. Wir preisen dich und danken dir für deine Gnade. Amen.